ARD. MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir halten uns gerade im Bachkanal mit dem 15-jährigen Johann Sebastian Bach in Lüneburg auf und wollen heute mal genauer seine Beziehung zu dem Organisten und Komponisten Georg Böhm betrachten. Vater unser im Himmelreich, eine Choralbearbeitung war das von Georg Böhm. Ja, und Georg Böhm war in Lüneburg ganz offensichtlich eine Schlüsselfigur für den jungen Johann Sebastian Bach. So viel steht fest, aber die Frage ist, wie diese Schlüsselfigur genau sich verhalten hat zu Bach. Damit wollen wir uns heute beschäftigen, aber erstmal der Reihe nach. Michael, wo kommt denn Georg Böhm überhaupt her? Und was hat er vor 1700 so alles gemacht?
Also er kommt aus Hohenkirchen in Thüringen. Er war ein Landsmann Johann Sebastian Bachs, geboren im Jahr 1661. Er besuchte das Gymnasium in Gotha, war dann an der Uni Jena. Dann tauchte er in den 1690er Jahren in Hamburg auf, im Umfeld übrigens des Opernhauses. Anscheinend hat er dort den Cembalisten im Operngraben gemacht. Er taucht da, glaube ich, so im Rahmen von irgendeiner Schuldenliste, die Operisten da bei irgendwelchen Hamburger Bürgern haben auf.
Ist aber normal.
Für Opernhäuser ist das völlig normal. Ja, und dann stehen wir aber auf festem Boden ab dem Jahr 1698. Da wird er nämlich der Stadtorganist von Lüneburg und die Lüneburger Stadtkirche. Das war nicht die Michaeliskirche, da wo das Michaeliskloster war, am nordwestlichen Stadtende, sondern am südöstlichen, also praktisch gegenüberliegendes einmal Ende durch von Lüneburg. Da ist die wunderbare Johanneskirche mit einer großartigen Tropa-Orgel. Und an der war eben Böhm Organist bis zu seinem Tod im Jahr 1733.
Organist heißt natürlich in der Zeit nicht, dass er nur Orgel gespielt hat, sondern Organist ist ja auch irgendwie die Bezeichnung meist für einen Allround-Musiker, also in jedem Fall auch ein Komponist, ein Lehrer und auch ein Komponist von Vokalkompositionen. Was hat er denn so hinterlassen kompositorisch? Kann man das kurz vielleicht mal zusammenfassen? So bekannt ist ja Böhm leider heute auch nicht.
Ja, na leider nicht allzu viel, muss man sagen, aber dafür doch in allerhand Gattungen. Also es gibt doch einiges an Klaviermusik von ihm, Suiten, es gibt Choralpartiten für Orgel, es gibt einige Präludien und Fugen. Witzigerweise in großen Teilen überliefert in Quellen aus dem Umfeld von Johann Sebastian Bach, namentlich Bachs ältester Bruder, also der Johann Christoph Bach, der Ohrtrufer, Organist und Lehrmeister des jungen Bach. Von dem haben wir ja diese beiden großen Klavieranthologien, das sogenannte Andreas-Bach-Buch und die Möllersche Handschrift, alles so Handschriften aus der Zeit um 1710. Und da ist, würde man jetzt sagen, 60-70% des Georg-Böhm-Klavierrepertoires, was wir haben, überliefert. Es gibt etwas Vokalmusik, Kantaten, weitgehend in der Bokemeyer-Sammlung, also Sammlung des Wolfenbütteler-Kantors Bokemeyer. Das ist Musik, die stilistisch irgendwie, finde ich, nicht so richtig passt zur Klaviermusik. Man weiß nicht so richtig, aus welcher Zeit die ist, ob die dann schon so eher 1710er Jahre ist. Interessante Stücke, wenn auch nicht überragend. Also ich finde, dass die Klaviermusik an sich oder die Tastenmusik von ihm stärker ist. Und was sich noch belegen lässt, ist, er muss wohl auch eine Lukas-Passion komponiert haben, die ist aber verschollen.
Und es ist vielleicht so anzunehmen, dass er auch wesentlich mehr komponiert hat, auch Vokalmusik. Mhm. Wer eine Lukas-Passion komponiert, der komponiert ja meist dann auch noch eine Johannes und eine Matthäus oder so. Mhm. Alles Spekulation hier natürlich. Trotzdem, auch wenn du jetzt den Vokalstil von Georg Böhm nicht so hervorgehoben hast, schlage ich vor, wir hören mal ein kleines Stückchen.
Ja.
Warum toben die Heiden? Ein Stück aus einer Kantate von Georg Böhm war das. Und jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, Bach kommt 15-jährig nach Lüneburg und da lebt also der knapp 25 Jahre ältere Georg Böhm. Wie können wir uns das Verhältnis dieser beiden am Anfang vorstellen?
Das ist tatsächlich eine riesengroße Frage in der Bachforschung, seit es sie gibt.
Gut.
Und das verursacht hat ganz maßgeblich Bachs zweitältester Sohn Karl Philipp Emanuel. Der war ja noch im Kontakt mit dem ersten Bach-Biografen, Johann Nikolaus Forkel, Göttinger Musikdirektor, der im Jahr 1800 diese erste Bach-Biografie vorgelegt hat und daran schon 2-3 Jahrzehnte vorher begonnen hatte zu arbeiten. Und wir haben von Karl Philipp Emanuel Bach an den Forkel so eine Handvoll Briefe, wo er teilweise offensichtlich Fragen beantwortet, die ihm Forkel gestellt hat über die Biografie seines Vaters. Und da gibt es einen Brief vom 13. Januar 1775, C.B.E. Bach an Forkel. Und da geht es im Kern offenbar darum, der junge Bach, wie ist der so gewesen, was hatte der für Vorbilder, wie ist er nach Weimar gekommen? Und das muss ein ganzer Fragenkatalog gewesen sein. Und ich lese mal vor die Antworten, weil die eigentlichen Fragen haben wir nicht. Wir haben eben nur durch diesen Brief die Antworten von C.B. Bach. Ja,
besser als umgekehrt.
Ja, und da heißt es, also ad primum, also zur ersten Frage, des seligen Unterricht in Ortruf mag wohl ein Organisten zum Vorwurf gehabt haben und weiter nichts. Also es ging erstmal auf Organist hinaus. Und jetzt zweite Frage, also ad secundum, außer Frobergern, Kerl und Pachelpe, hat er die Werke von Frescobaldi, dem badenschen Kapellmeister Fischer, Caspar Ferdinand Fischer, Strunk, das ist Nikolaus Adam Strunk, einigen alten guten französischen, Buxtehude, Reinken, Brunsen und dem lüneburgischen Organisten Böhm geliebt und studiert. Hm. So, und jetzt ist aber das Krasse, wenn man sich den Brief genau anschaut, sieht man, Karl Philipp Emanuel Bach hatte ursprünglich was anderes geschrieben und dieser wurde dann durchgestrichen. Und zwar hatte er zu Böhm eben nicht geschrieben und dem lüneburgischen Organisten Böhm, sondern und seinem lüneburgischen Lehrmeister Böhm. Hm. Aber eben den Lehrmeister, den hat er eben im Nachhinein durchgestrichen. Und seit Beginn der Bach-Forschung wird deshalb diskutiert, ist das jetzt nun der Beleg dafür, dass Bach in Lüneburg nun Schüler von Böhm gewesen ist oder gerade nicht. Warum streicht Karl Philipp Emanuel Bach durch? Weil ihm dann einfiel, ach nee, war ja doch ein Schüler, hat nur halt die Musik von ihm studiert oder wollte das irgendwie verschleiern, dass er Schüler war. Und die Ausgangssituation tatsächlich ist die, Michaelis Schule, nordwestliches Stadtende, ich habe es ja schon vorhin gesagt, Johanneskirche, südöstliches Stadtende. Mhm. Allerdings, man muss es ein bisschen relativieren, wenn man mal versucht rauszufinden, wo der Böhm gewohnt hat, stellt man fest, Neue Sülze 8, das ist also eine Straße, die am westlichen Stadtende ist, in diesem Senkungsgebiet. In Lüneburg wurde ja immer Sohle abgebaut, also Salzgewinnung. Und genau da befindet sich ja auch das Michaeliskloster. Und Neue Sülze 8, das Haus, in dem Böhm wohnt, übrigens das Haus des Ratssyndikus Reimer, ein ganz wohlhabender Mensch, ist kein Steinwurf von der Michaelis-Schule weg gewesen. Also weit hätte es Bach nicht gehabt. Und jetzt kommt eine meiner eigenen Entdeckungen ins Spiel, die das Ganze jetzt nochmal irgendwie neu erhält, wenn nicht abschließend geklärt hat. Wir hatten, glaube ich, in einer der vorigen Sendungen schon erwähnt, diese frühesten Notenhandschriften, ja, auf die ich gestoßen bin von Bach in der Weimarer einer Amalia-Bibliothek, die sogenannte Weimarer Orgeltabulatur. Das ist ein Bündel von Abschriften, von Orgelwerken von Pachelbel, Buxtehude und Reinken in Tabulaturnotation. Als ich da 2005 drauf gestoßen bin, also war ich ganz erstaunt, dass eben in diesem Bündel drin ist eine insgesamt 12-seitige Abschrift von der größten Choralfantasie, die das 17. Jahrhundert hervorgebracht hat. Johann Adam Reinken an Wasserflüssen Babylon. Ein fantastisches Stück aus den späten 1660er Jahren. Das kannte man bislang nur in einer Abschrift aus den 1750er Jahren aus dem Umfeld Johann Sebastian Bachs. Und hier eine Abschrift von einem Menschen, der das offenbar ganz gewissenhaft abgeschrieben hat und der am Ende einen kleinen Vermerk hinterlassen hat. Elfine, also Ende, und dann Ad Domino Georg Böhme, Descriptum Anno 1700 Lunaburgi. Mhm. Also übersetzt, bei Georg Böhm abgeschrieben im Jahr 1700 in Lüneburg. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, hui, ich kenne jemanden, der im Jahr 1700 in Lüneburg war und der natürlich an so einem Repertoire ein großes Interesse hatte. Und das ist der junge Johann Sebastian Bach. Und als ich damals darauf gestoßen bin, nur mit meinem Lehrer Peter Wollny, ein Jahr lang haben wir draufgeschaut und die Schriftzüge ganz genau analysiert. Problem war ja, wir haben aus dieser Zeit des Teenagers Bach eigentlich keine Schriftproben. Das geht erst los mit irgendwelchen Gehaltsquittungen aus der Arnstädter Zeit. Da ist Bach 18, 19, 20 Jahre alt. Dann gibt es aus der Mühlhäuser Zeit auch mal einen langen Brief und Notenautographe. Mhm. Aber wie er jetzt so als 15-Jähriger geschrieben hat, inwiefern sich das jetzt noch unterschieden hat von der etwas späteren Handschrift, das war erstmal unklar. Aber wir haben also wirklich das durchleuchtet, wie es nur ging. Also mit allen kriminalistischen Methoden, die man sich vorstellen kann. Und wir sind am Ende drauf gekommen, das ist tatsächlich Johann Sebastian Bach, der eben im Jahr 1700 in seinem ersten Jahr in Lüneburg ganz offensichtlich in der Lage war, sich von Georg Böhm aus dessen Notenbibliothek Musik zu nehmen und sie abzuschreiben. Und jetzt geht es sogar noch weiter. Und das ist jetzt echt Krimi, Bernhard. Da bin ich bis heute eigentlich ziemlich, muss jetzt mal ehrlich sagen, ich nutze jetzt mal eine barocke Floskel, ohne Ruhm zu melden, ohne mich jetzt zu sehr brüsten zu wollen. Aber ich wollte natürlich so viel wie möglich anhand jetzt dieses Dokuments weiter herausfinden, Was hat es damit auf sich? Darf der sich bei Böhm nur Musik ausborgen oder ist er vielleicht sogar sein Schüler gewesen, so wie das ja Karl Philipp Emanuel Bach erstmal aufgeschrieben hat, dann aber im Nachgang in diesem Brief an Forkel eben doch wieder ausgelöscht hat. Ich habe mich mal 1-2 Wochen in Lüneburg eingeschlossen und habe im Stadtarchiv und im Pfarrarchiv der Johanneskirche mir unentwegt Papier angeschaut aus der Zeit um 1700, um rauszufinden, auf welchem Papier der gemeine Lüneburger damals geschrieben hat, weil diese Abschrift der reinen Choralfantasie, wenn man die gegens Licht hält, sieht man ja, wie das damals so ist, bei Büttenpapier Wasserzeichen. Papiermacher haben ja eben in ihren Papieren Wasserzeichen hinterlassen. Und diese Papiersorte, da sieht man ein großes Wappen und auf der linken und rechten Seite des Wappens jeweils 2 Löwen. Mhm. Und das ist das Amsterdamer Stadtwappen. Mhm. Wo man sich fragt, was hat denn das in Lüneburg zu suchen? Und Fakt ist aber, diese Papiersorte nutzt kein Lüneburger. Die haben so 5-6 andere Papiersorten, das sind alle so Papiermühlen aus dem 50 Kilometer Umfeld von Lüneburg. Es gibt nur eine einzige Person, die genau dieses Papier verwendet, allerdings nur zwischen 1698 und Ende 1700, also für gut 2 Jahre, und das ist Georg Böhm. Dieses Papier nutzt er für seine Gehaltsquittung in seinen ersten 2 Jahren in Lüneburg. Da ist er 1698 aus Hamburg nach Lüneburg gekommen. Und in Hamburg ist tatsächlich dieses Amsterdamer Papier weit verbreitet. Offensichtlich gab es da einfach Handelsbeziehungen, dass aus solchen Amsterdamer Papiermühlen immer über die Schiffe das Papier nach Hamburg gebracht wurde und dort gewissermaßen im Schreibwarenladen lag. Das hat Böhm, als er umgezogen ist von Hamburg nach Lüneburg, eben offenbar noch in einem großen Stapel gehabt. Und der Stapel war dann Ende 1700 aufgebraucht und dann hat er sich neues Papier gesorgt und ab da schreibt er auf dem Papier, auf dem alle anderen Lüneburger auch schreiben. Also wenn der Bach einerseits sagt, das habe ich hier abgeschrieben im Jahr 1700 bei Georg Böhm in Lüneburg, und zum anderen aber offensichtlich von dem noch mit Papier ausgestattet wird, dann muss es doch mehr gewesen sein als eine reine Beziehung, wo er sich mal Noten ausleihen durfte, sondern das deutet doch auf so eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis hin. Es geht sogar noch weiter, wenn du dir anschaust, diese Gehaltsquittung von dem Böhm, dessen Handschrift, das mal vergleichst mit diesen Dokumenten, die wir von Bach so aus der Mühlhäuserzeit haben, die große Orgeldisposition zum Beispiel, da stellt man fest, manche sehr eigenartigen Buchstabenformen, die der junge Bach hatte, die sind täuschend ähnlich dem Georg Böhm. Mhm. Und das ist ja durchaus ein Phänomen, kennen wir auch übrigens bei Anna Magdalena Bach, die später viel Noten von Johann Sebastian Bach kopiert, dass sie auch Eigenarten seiner Handschrift übernimmt. Und auch das würde ich jetzt mal sagen, weil ich das für Johann Sebastian Bach in Beziehung zu Böhm auch feststellen kann, deutet doch wiederum auf so eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis hin. Und ich finde, man muss jetzt mal eins und eins zusammenzählen. Der Böhm ist der berühmteste Organist Lüneburgs. Er ist Landsmann von Johann Sebastian Bach. Bach hat offensichtlich ein Problem, weil dieser Stimmbruch wahnsinnig schnell kommt. Vielleicht ist sein ganzes Versorgungsmodell dort im Internat in Frage gestellt. Jedenfalls hat er eine Beziehung zu Böhm und vielleicht forciert sogar dieser Stimmbruch zur Unzeit, dass der Böhm ihn ganz unter die Fittiche nimmt. Vielleicht ist auch der Deal, hey, ich unterrichte dich, du kannst bei mir mit essen, dafür bist du aber so eine Art Privatsekretär von mir. Wenn dem so gewesen sein sollte, dann wird natürlich auch leichter zu erklären, warum es dann im Nekrolog heißt, von Lüneburg aus reist Bach nach Hamburg, kann Reinken hören, hört die Hofkapelle zur Zelle, weil natürlich Böhm beste Beziehungen nach Hamburg hatte und natürlich in Reinken und sicherlich auch in Buxtehude in Lübeck persönlich kannte. Und tatsächlich müssen die Beziehungen zwischen Bach und Böhm auch weiterhin Bestand gehabt haben. Du weißt, ab 1731 veröffentlicht der Bach dann seine Klavierübung. Und es gibt eine Anzeige, wo mal explizit gesagt wird, man kann die Klavierübung 1 erwerben an verschiedenen Orten. Und da heißt es explizit in Lüneburg auch beim Organisten Böhm. Also der hat sozusagen mit distribuiert das Opus 1 seines, und ich würde es jetzt einfach mal sagen, Schülers Johann Sebastian Bach. Und das Ganze ist, finde ich, schon ein Krimi. Es geht sogar jetzt noch weiter. Also je tiefer man jetzt hier reinstößt. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, der wohnt an Neue Sülze 8 im Haus des Ratssyndikus Tobias Reimer. Das ist wirklich feinste Lüneburger Familie. Als Syndikus ist der überall unterwegs, ständig in Hamburg, auch viel in Celle, ist selbst ein großer Musikliebhaber. Er ist verheiratet mit der Tochter des Bürgermeisters von Lüneburg, ein gewisser Ludolf Brandt Stötterrocke. Und dessen Tochter, die er heiratet, ist berühmt für ihr tolles Klavierspiel und Lautenspiel. Also offensichtlich wurde da ganz viel bei Reimers, bei Stötterrockers musiziert. Da wird auch ein Georg Böhm um die Ecke gewesen sein. Georg Böhm kriegt 1701 sein erstes Kind. Das heißt dann Brand Tobias Ludolf. Also hat praktisch die Vornamen von Reimer und von Bürgermeister Stötterrocke. Stötterrocke seinerseits wiederum ist ein Mäzen von Reinhard Kaiser, also dem berühmten Komponisten der Hamburger Oper. Und wenn Bach dort in diesem Haus von Reimer, wo Böhm seine Wohnung hat, ein- und ausgeht, na, da steht ihm die Welt offen. Ja. Mhm. Und deswegen ist jetzt mal so ein bisschen meine Hypothese, also diese anderthalb, zweieinhalb Jahre, wir wissen es ja nicht genau, die Bach da in Lüneburg war, da wird viel passiert sein. Ich tippe, es ist nicht ganz nach Plan gelaufen. Nach dem ursprünglichen Plan. Mhm. Es sei denn, es gab tatsächlich schon eine sehr viel länger zurückreichende Beziehung zwischen Georg Böhm und zum Beispiel Johann Christoph Bach, dass man tatsächlich gesagt hat, jetzt schicken wir den mal an die Michaelisschule, dort kriegt er seine Versorgung und er kann immer mal zu Böhm gehen, um dort Unterricht zu nehmen. Und das Ganze hat sich aber dann einfach noch intensiviert, eben durch den vorzeitigen Stimmbruch. Jedenfalls, wir müssen davon ausgehen, Georg Böhm ist der Lüneburger Lehrmeister Johann Sebastian Bachs, auch wenn Karl Philipp Emanuel Bach irgendwie in seinem Brief an Vogel dann entschieden hat, nee, das Wort Lehrmeister tilgen wir jetzt mal. Vielleicht wollte der ja auch so ein bisschen ein Bild seines Vaters zeichnen, was er gern von sich selber auch gezeichnet hat. Karl Philipp war stolz auf das Attribut Originalgenie, ja, der also seinen Stil letztlich nur durch eigenes Nachsinnen irgendwie gefunden hat. Der hat seinen Vater jetzt nicht verleugnet als Lehrmeister, aber vielleicht spielt das eben auch eine Rolle.
Mhm. So. Ja, sehr schöne Erklärung. Ich würde vorschlagen, bevor wir noch ein bisschen weitersprechen, hören wir jetzt mal ein Stück aus dieser Choralfantasie am Wasserfüßen Babylon von Johann Adam Reinken, die Bach also im Hause Böhm kopiert hat. Das war zumindest ein Auszug aus der Choralfantasie an Wasserflüssen Babylon von Johann Adam Reinken, dem Hamburger Organisten. Und dieses Stück hat eben Johann Sebastian Bach im Hause seines, ich sag's jetzt, Lehrers Georg Böhm in Lüneburg abgeschrieben. Und gewiss, Michael hatte da noch viel mehr abgeschrieben, was wir eben heute nicht mehr erhalten haben.
Oder mittelbar erhalten haben durch die viele norddeutsche Orgelmusik, die tatsächlich ausschließlich in den Klavierantologien von seinem großen Bruder, Müllersche Handschrift, Andreas Bachbuch, erhalten ist. Da sind die großen Präludien von Bruns drin und zwar nur dort, nicht in norddeutschen Quellen. Da ist, ich habe schon gesagt, die viele Klaviermusik von Böhm drin, aber eben auch viel Reinken nur dort überliefert. Und wenn das wirklich so gewesen ist, dass es das Abschreiben von Johann Sebastian Bach war, dass dieses großartige norddeutsche Repertoire gerettet hat, weil es gab keine parallelen Quellen, ja, dann muss man ja mal sagen, dann ist es ein fleißiges Waisenkind aus Thüringen gewesen, was 2 Jahre in Lüneburg studiert hat, das dafür gesorgt hat, dass wirklich diese großartige Orgelmusik überhaupt erhalten geblieben ist. Ist das nicht ein Wahnsinn?
Das ist unglaublich, weil er das nun auch noch gemacht hat. Genau. Was wir alle schon über Bach erzählt haben, aber dass er eben als Teenager auch noch die norddeutsche Orgelmusik für uns rettet.
Gerettet hat.
Das
also für An was flüchten Babylon ist es ganz klar. Ja, kann man nicht wegdiskutieren, weil die älteste Quelle, die wir bislang hatten, hat ein gewisser Herr Farlau kopiert in den 1750er Jahren. Und man kann zeigen, die geht mittelbar auf Bachs Abschrift aus dem Jahr 1700 zurück. Es gab keine parallelen Überlieferungen.
Wenn natürlich Bach jetzt länger bei Böhm der Schüler war, wofür ja alles spricht, finden sich denn auch richtiggehende, konkrete Spuren im Werk von Johann Sebastian Bach, die auf diesen Georg Böhm hinweisen?
Ja, unbedingt. Und das hat ja auch die Forschung so beschäftigt, dass es einfach wirklich ganz deutliche Böhm-Anklänge bei Bach gibt. Aber eben Karl Philipp Emanuel nur sagt, er ist nicht der Lehrmeister. Und am augenfälligsten ist das tatsächlich, wir haben ja vom jungen Bach ein paar große Choralpartiten. Und von Böhm sind auch einige überliefert. Und wenn man die Stücke vergleicht, hat man so richtig den Eindruck, Bach hat Böhm als Schablone vor sich liegen, versucht das erstmal zu imitieren, aber wie es dann eben ein guter Schüler macht, auch irgendwie weiterzuentwickeln, wenn nicht gar zu übertreffen. Aber das ist wirklich sehr auffällig, dass so diese ganze Anlage dieser Choralpartiten, also wenn man so will, sind das ja Variationssätze über Choralmelodien, dass er das in einer Art und Weise disponiert, die frappierend ähnlich derjenigen ist von Georg Böhm.
Wir hören am Schluss jetzt mal noch rein konkret in ein Stück von Georg Böhm, ein Präludium in G-Moll, genauer gesagt Präludium, Fuge, Postludium, also ein dreiteiliges Werk, was eigentlich nur Manualiter ist, was man also auf allen Tasteninstrumenten spielen kann. Vielleicht mal ganz kurz dazu, Michael, was ist das Besondere an diesem Stück?
Also wann immer ich mal jemanden kurz beeindrucken will in Sachen Böhm, also einfach mal eine Komposition anspielen will, die dem Prädikat Lehrmeister Bachs gerecht wird, dann wähle ich dieses Stück, weil es echt eindrucksvoll ist. Das geht mit einem erstmal ewig ausgehaltenen, penetranten Orgelpunkt auf dem tiefen G los, wird immer wieder das tiefe G angeschlagen und dann baut darüber die rechte Hand erstmal ein G-Moll-Akkord auf, aber dann wird das auch mal ganz dissonant und es hat was wahnsinnig Zwanghaftes, aber Eindrucksvolles. Also ganz, ganz gravitätisch wirkt das. Ganz gleich, ob man es auf dem Cembalo spielt oder auf der Orgel. Das ganz fantasievolle, sehr clever strukturierte Musik. Und auch übrigens überliefert in einem der Klavierbücher von Johann Christoph Bach. Wahrscheinlich, weil Johann Sebastian Bach, der Schüler Böhms, es irgendwie abgeschrieben hat in Lüneburg und sein großer Bruder irgendwann die Chance hatte, sich seinerseits eine Kopie in eins seiner Klavierbücher zu machen.
Das war ein Stück aus diesem Präludium in G-Moll von Georg Böhm. Und ganz letzte Frage, Michael. Ja, jetzt hast du irgendwie im Nebensatz gesagt, 2 Jahre Schüler von Böhm in Lüneburg. Das wissen wir natürlich nicht so genau, denn wir haben auch heute schon erwähnt, das nächste Lebenszeichen, das gibt es erst 1703 von Bach.
Und aus Weimar.
Tatsächlich wollen wir versuchen, in der nächsten Folge, da dürfen Sie sehr gespannt drauf sein,
Cliffhanger,
diesen weißen Fleck zu füllen. Machst du das gerne, Michael? Weiße Flecken füllen?
Naja, das Angenehme ist ja bei Bach, er kann dir nicht widersprechen mehr heute. Ja? Und deswegen kann man, glaube ich, munter drauf losspekulieren. Das werden wir auch, kann ich jetzt schon verraten, in der nächsten Sendung müssen, weil hier wirklich die Dokumentenlage nochmal dünner ist. Ja? Und aus 2 Jahren, wo wir keine Dokumente haben, doch irgendwie eine plausible Geschichte zu stricken, das wird dann unsere Aufgabe sein. Aber Bernhard, das kriegen wir hin.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast. bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.